Wir sprechen in dieser Woche an den Vormittagen vom Umgang mit der Heiligen Schrift. Wir hatten in den vergangenen zwei Tagen bedacht, unsere Verpflichtung der Heiligen Schrift gegenüber im Allgemeinen. Es wäre noch viel mehr zu bedenken, zum Beispiel wäre etwas zu sagen über das Auswendiglernen der Heiligen Schrift. Aber wir gehen weiter zum Forschen in der Schrift im Besonderen. Das gehört auch zu unserer Verpflichtung, aber ich wollte dieses jetzt speziell besprechen, weil es mir auf dem Herzen liegt, dass in unserer Zeit des Abfalls wir lernen, alleine zu stehen. Immer wieder hört man von Christen, die auf die Seite gestellt werden, weil sie nicht mehr Gemeinschaft finden können. Sie können nicht mehr Gemeinschaft haben mit dem Kreis, mit dem sie verbunden waren. Es gibt noch Gemeinden, in denen man wirklich gute Gemeinschaft haben kann, aber die Zahl der Kreise, von denen man sich leider entfernen muss, beziehungsweise von denen man entfernt wird, scheint zuzunehmen, sodass in zunehmendem Maße das Phänomen des Single-Christen heute vorhanden ist, des einzelnen Christen, der alleine steht, und man fragt sich immer wieder, wo sollen wir denn noch hingehen? Nun, diese Frage stellt die Schrift nicht und beantwortet auch nicht. Das ist eine Frage, die daraus resultiert, aus der langjährigen Betonung, man müsste in die Kirche gehen oder in die Predigt oder in den Gottesdienst und so weiter. Diese Komm-Mentalität haben die Gemeinden gepflegt. Und somit, genau wie in den Großkirchen, die Einzelnen unmündig gelassen bzw. erzogen. Wir müssen die Frage anders stellen. Was habe ich jetzt zu tun? Nicht, wo soll ich hingehen? Wenn ich die Frage beantworten sollte, dann könnte das sehr schnell geschehen. Zu Gott. Dahin sollen wir gehen. Zu ihm, zu seinem Wort. Aber natürlich, das genügt solchen Leuten nicht. Ja? Aber es genügt. Aber was heißt das, zu Gott zu gehen? Es heißt wirklich, zu seinem Wort zu gehen. Zweitens natürlich, sucht man dann und betet vor allem, ob nicht jemand da ist, der auch alleine steht, mit dem man wenigstens etwas Kontakt haben könnte. Wie zum Beispiel in einer solchen Woche, diese christlichen Häuser, die es noch gibt, noch nicht eingegangen sind, sind immer noch ein Ort, wo man Gleichgesinnte treffen kann. Wir sind also in unserer Zeit vermehrt aufgerufen, stark zu werden, um alleine zu stehen. Vor Jahren, das war noch Ende der 80er Jahre, ich denke es dürfte 89 gewesen sein, rief mich ein früherer Professor von mir an. Er war auf einer Reise in Europa und er wusste, dass ich hier in der Reichsgottesarbeit stand und stellte mir eine Frage, die für mich interessant war. Und ich fand es sehr demütig von ihm, dass er überhaupt diese Frage an einen früheren Studenten richtete. Er fragte, was kann man machen, damit Gemeinden stark werden? Was kann man tun, um starke Gemeinden heranzubilden? Nun, ich kannte die Kreise, in denen er sich hauptsächlich bewegte, und versuchte auf ein Beispiel hinzuweisen. Nein, sagt er, das ist nicht eine starke Gemeinde. Ich konnte die Frage in dem Moment nicht so beantworten, aber ich war dankbar, dass er sie gestellt hatte. Sie war Anlass dazu, dass ich sie einmal bewegen konnte. Und ich habe seitdem immer wieder darüber nachgedacht, was trägt denn zu einer starken Gemeinde bei? Oder was ist denn eigentlich eine starke Gemeinde? Eine starke Gemeinde ist eine Gemeinde, in der es starke Christen hat. Ja, ganz einfach. Denn eine Gemeinde ist Christen. In dem Maße, wie die Zahl der Christen stark ist, wird die Gemeinde stark sein. Ist 90% der Christen schwach, dann werden wir wohl eine schwache Gemeinde haben. Allerdings braucht es nicht allzu viele starke Christen, um eine Gemeinde zu stärken. Auch das dürfen wir zur Kenntnis nehmen. Aber was wir betonen wollen, ist dieses: Der Einzelne muss stark werden. Wir haben ja uns daran gewöhnt, in die Gemeinde zu gehen, damit wir gestützt würden. Ja? Wir erwarten von den anderen, dass sie stark sind, damit wir geborgen sind. Aber jetzt sind wir herausgefordert, selbst einmal, unabhängig davon, was mit anderen passiert, mit dem Herrn verbunden zu werden, wie Paulus im 2. Korinther 1 sagt, in ihn hinein gefestigt zu werden und stark zu werden, damit wir überleben und auch gebraucht werden können, wie der Herr es will. Deshalb dieses Thema. Jeder Christ ein Student. Jeder Christ ein Student des Wortes Gottes. Ich gebrauche lieber das Wort forschen als studieren. Das Wort studieren schreckt etwas ab. Wir haben immer noch diese unselige Kluft zwischen Schüler und Studenten oder zwischen der Allgemeinheit und der Universität. Das soll hier nicht gefördert werden, diese Kluft, sondern hier geht es darum, dass jeder von uns sich intensiv befasst mit der Heiligen Schrift. Viele Gläubige lesen heute nicht einmal die Bibel. Dass sie darüber sprechen würden, das ist schon ausgeschlossen. Aber sie lesen sie kaum und natürlich studieren sie sie wohl gar nicht. Wir sind aufgerufen worden, die Schrift zu lesen, zu hören, aber auch zu erforschen. Was sagt denn die Bibel darüber? Lesen wir einmal einige Stellen dazu, damit uns das nicht nur aus Menschenmund kommt. Wir nehmen einige Verse der Reihe nach, wie sie in der Schrift vorkommen, zuerst aus 5. Mose 58. 5. Mose, Kapitel 28, Entschuldigung. 5. Mose 28, Vers 58. Wenn du nicht darauf achten wirst, zu tun alle Worte dieses Gesetzes, man könnte auch sagen alle Wörter, wenn wir bei diesem Thema forschen sind, werden wir immer wieder von Wörtern sprechen, von Genauigkeit, auch von Grammatik, Satzbau und so weiter. Ich sagte gestern, wir hätten noch nicht gearbeitet, das war vielleicht nicht ganz war, aber wir wollen wenigstens auf das Arbeiten jetzt hinweisen. Es gilt jetzt, die geistlichen Ärmel aufzukrempeln und die geistlichen Muskeln zu betätigen. Das heißt, es gibt einen Unterschied zwischen Worte und Wörter. Immer noch gibt es dieses unter Deutschsprechenden, dass sie diese zwei Wörter verquicken. Worte sind Gruppen von Wörtern, die oder Begriffe, die als ein Wort dastehen. Wörter sind einzelne Vokabeln. Worte können aus Wörtern bestehen. Nun heißt es hier alle Worte, das heißt alle Teile, Einzelteile, Elemente der Weisung Gottes. Es kann aber auch heißen, alle Wörter, Das einzelne Wort will ernst genommen werden. Wenn du nicht darauf achten wirst zu tun, alle Worte und Wörter dieses Gesetzes, die in diesem Buch geschrieben sind, und zu fürchten diesen herrlichen und schrecklichen Namen, Jahwe, deinen Gott. So wird Jahwe und so weiter. Ich wollte darauf aufmerksam machen, dass Gott hier will, dass wir Worte und Wörter ernst nehmen. Und wenn das geschieht, dann werden wir forschen müssen. In welchem Zusammenhang stehen diese Wörter? Was bedeuten sie? Wo wollen sie hin? Und so weiter. Die nächste Stelle. Psalm 92. Psalm 92, Vers 13. Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum. Das ist Vers 14, Entschuldigung, Vers 14. Aber wir lesen Vers 13 auch noch. Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum, er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. Die, die gepflanzt sind im Hause Jahwes, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Das ist natürlich Bildersprache. Gepflanzt im Hause Gottes. Ist das nicht ein schönes Bild? Oder besuchen wir nur die Städte? Sind wir nur Gäste dort? Oder sind wir zu Hause gar gepflanzt, gewurzelt, verwurzelt in dem, das Gottes ist, in seiner Weisung? Das gilt es zu sein, verwurzelt in dem, das Gottes ist. Im Hause Gottes waltet das Wort Gottes. Ja. Sprüche. Sprüche, Kapitel 2. Die Verse 1 bis 5. Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst, so dass du der Weisheit dein Ohr leihst und dein Herz zur Klugheit neigst, wenn du um Verstand betest und um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschst wie nach Schätzen, so wirst du die Furcht Jahwes verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Suchen, beten, flehen. Es gilt also intensiv, sich mit dem Wort Gottes zu befassen. Kapitel 13. Kapitel 13, Vers 4. Der Faule wünscht sich viel und hat doch nichts. Die Seele des Fleißigen aber wird gesättigt und fett. Auch beim Bibellesen, auch beim Bibellesen. Der Faule bleibt arm, geht leer hinaus. Aber der Fleißige wird gesättigt und wohlgenährt. Ja. Kapitel 25, Vers 2. Kapitel 25, Vers 2. Es ist die Ehre Gottes, eine Sache zu verbergen, und das kann er tun, auch im Worte Gottes, aber der Könige Ehre, eine Sache zu erforschen. Und was sagt das Neue Testament? Wie? Wir sind Könige. Ja. Es gehört zum Königsein, dass man die Initiative ergreift und eine Sache erforscht. Ja. Jesaja, Jesaja 34, Vers 16. Jesaja 34. Der zweitletzte Vers. Forscht in dem Buch Jahwes, erforscht es und lest. Nicht eines von allem dem wird fehlen. Zu keinem Wort wird man die Erfüllung vermissen, denn sein Mund ist es, der es verheißen, und sein Geist ist es, der sie gesammelt hat. Ein sehr gutes Wort in Bezug auf die Zuverlässigkeit der Heiligen Schrift und jetzt auch in Bezug auf das Erforschen der Schrift. Jedes Wort zählt, man kann sich darauf verlassen. In 2. Timotheus, oder ist es in 1. Timotheus, steht ein Wort, ich glaube, es ist, mir kommt mehrmals vor, treu ist das Wort. Wie übersetzt Luther? Das ist ein wahrhaftig, das ist ein, wie? Gewisses Wort, ja. Aber im Grundtext steht das Wort für treu. Es ist ein treues Wort. Wir sagen im Deutschen nicht von Wörtern, dass sie treu sind. Wir sprechen von Personen, dass sie treu seien. Ja? Aber dieses Wort Gottes steht oder ist das Wort einer Person. Und genauso wie eine Person wird dieses Wort uns nie im Stich lassen. Es wird uns treu bleiben. Ja? Und deshalb ist es gewiss. Ja? Aber gewiss ist für mich nicht ganz genug, wenn es gilt, um den Inhalt dieses Wortes mitzukriegen. Das betont dieser Vers in Jesaja 34. Johannes. Johannes 5, 39. Ihr sucht in der Schrift. Eine Stelle, die von alters her gern auswendig gelernt wurde. Warum suchen? Weil man darin das ewige Leben hat. Das kann man imperativ oder indikativ übersetzen. Wahrscheinlich indikativ, das heißt, Jesus sagt es als Wahrheit. Ihr sucht in der Schrift, weil ihr meint, darin das ewige Leben zu haben. Und das stimmte, das hat er anerkannt. Aber die Schlussfolgerung haben sie nicht gezogen, weil sie nicht zum ewigen Leben kamen. Das ewige Leben stand in Person vor ihnen. Und er war es, von dem dieses Wort Zeugnis abgelegt hatte, sodass sie nicht zu ihm kamen. Das war der Vorwurf. Aber forschen sollten sie, und das taten sie, und das sollen auch wir. Forschen, weil darin Leben ist. Mit anderen Worten, forschen wir nicht, könnten wir sterben. Ja, das ist die Folge. Die Apostelgeschichte 17 erzählt uns von Christen in Beröa, die das täglich machten. Und Lukas, durch den Heiligen Geist geführt, nennt sie edel, wenn sie das selbst bei dem großen Apostel Paulus tun. Und wenn sie das bei dem Apostel Paulus taten und das edel war, dann dürfen sie es auch tun, wenn Herbert Janssen etwas gesagt hat. Ja. Dann sollten wir forschen, ob es sich so verhält. Da hören wir einen Satz, eine Lehre. Ja, wie ist es denn damit? Steht es denn eigentlich so geschrieben? Und dann erforscht man, ob es sich wirklich so verhält. Die Gemeinde hat das vergessen, verlernt. Wir haben uns daran gewöhnt, so lange gewöhnt, bibeltreu zu sein, dass wir aufgehört haben zu fragen, wo steht das denn geschrieben, was wir sagen und tun? Viele Gemeinden stellen diese Frage nicht mehr. Macht man einmal aufmerksam auf das eine oder das andere, ist man irritiert. Ich habe Gespräche geführt mit Brüdern aus diesen Kreisen. Es kommt nicht in Frage. Es will nicht eingehen, dass man auch einmal etwas immer noch Verkehrtes machen könnte. Professor Bohren aus Heidelberg, glaube ich, war er, machte einmal anlässlich des Reformationstages darauf aufmerksam, wie viel Katholisches immer noch in protestantischen Kirchen sei. Das war augenöffnend. Und werfen wir nicht einen Blick nur auf die großen Kirchen der Reformation. Die Freikirchen haben sehr viel von den Großkirchen übernommen, ohne dass sie es merken. Und übernommen, was die aus der alten Mutterkirche noch übernahmen. Sortieren wir ganz neu. Lernen wir die Bibel zu lesen, wie wenn wir sie zum ersten Mal lesen würden. Beten wir, Herr, dies ist dein Wort. Offenbare du es mir. Ja. Was ist meine Autorität? Ich befürchte, Brüder und Schwestern, dass manche ihre Gemeinde als Autorität anerkennen, ihren Kreis, ihre Bewegung, ihre Richtung und so weiter und so weiter. Aber ist es wirklich das Wort Gottes? Oder wird das nur gesagt, dass es unsere Autorität ist? Das ist noch ein Unterschied. Ich möchte das betonen. Nehmen Sie diese Frage mit. Tun wir das wirklich? Das muss vielfach unterstrichen werden. Ich betone das, weil es nicht selbstverständlich ist. Ich merke immer wieder, dass solche einfachen Wahrheiten einfach nicht eingehen, trotz dessen, dass man sie mehrmals sagt. Deshalb muss ich es betonen. Diese Frage gehört zu den wichtigsten Fragen im Leben, sonst gehen wir unter mit den besten Gemeinden. Was sagt denn die Schrift wirklich? Was steht denn dort geschrieben? Oder wo steht das geschrieben? Die Schrift, das war Apostelgeschichte 17, Vers 11. Die Christen zu Beröa forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte. Die nächste Stelle, 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 17. 2. Korinther 4, Vers 17. Unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Was ist das Unsichtbare? Alles, was mit Gott zu tun hat. Das erfahren wir nach 1. Korinther 2 vom Wort Gottes, welches der Geist gegeben hat. Wollen wir in der Turbulenz, in den Schwierigkeiten unserer in vermehrtem Maße dekadente Zeit überleben, dann werden wir lernen müssen zu sehen auf das Unsichtbare. Im Worte Gottes. Das Wort Gottes natürlich ist sichtbar zu lesen, aber es führt uns ein in die unsichtbare Welt. Ja? Dies ist die Tür zur unsichtbaren Welt. Hier sehen wir sie. Wir sehen das Sichtbare, Unsichtbare. Paulus sagt, wir sehen auf das Unsichtbare. Das heißt, was für andere unsichtbar ist. Ja? Aber wir bekommen geöffnete Augen dafür. Deshalb wollen wir uns intensiv damit befassen. Weiter, Epheser 4, Vers 14. Epheser 4, Vers 14. Vielleicht sollten wir doch, ich habe manchmal nur den Kernvers genommen, aber wenn wir den so plötzlich lesen, ohne den Zusammenhang, dann können wir das, die Verbindung verpassen. Lassen Sie mich also von, und lassen wir uns von Vers 11 lesen. Er hat gegeben, wer? Der, von dem in Vers 10 die Rede war. der, der von der Erde gen Himmel fuhr, um alles zu füllen und zu erfüllen. Das ganze Wort Gottes zu erfüllen und unser Herz, unser Leben, ganze Gegenden, die leer sind von Christus, zu erfüllen. Das ganze Universum einzunehmen. Dieser, der das Heil vollbrachte, hat gegeben. Männer, welche? Etliche hat er gegeben, Apostel zu sein. Etliche Propheten zu sein. Etliche zu Evangelisten. Etliche zu Hirten und Lehrern. Die zwei gehören zusammen. Der Wortlaut verlangt das. Die sind beides, Hirten und Lehrer. Das heißt, sie gehen mit dem Wort Gottes um. Alle vier sind Diener am Wort. Das ist die Art dieser Ämter. Sie sind Dienste am Wort. Wozu? Um die Heiligen zuzurüsten. Sie sollen mit uns gehen und uns vorangehen. Um die Heiligen zuzurüsten. Und wie wird sie zugerüstet? 2. Timotheus 3, 16 und 17. Alle Schrift ist von Gott gehaucht oder ist Gott gehaucht, damit der Mensch Gottes sei zugerüstet. Ja, zu jedem guten Werk. Die Lehrer haben also Wort Gottes zu lehren, damit die Heiligen zugerüstet sind. Wozu? Zu jedem, nein, das steht hier, Vers 12. Zuzurüsten für das Werk des Dienstes. Zur Erbauung, nein, man soll eigentlich sagen, zum Bauen des Leibes Christi. Das Bild des Baues und des Leibes fließen hier ineinander. Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. Merken Sie, wie Toleranz hier nicht genügt? Einmütigkeit, eines Sinnes sein. Es genügt nicht, dass wir Meinungsverschiedenheiten dulden. Wir müssen unruhig bleiben. Wir können das nicht in einem Tag tun. Aber wir müssen bestrebt sein, eines Sinnes, einer Auffassung zu sein über Gottes Gedanken. Einheit der Erkenntnis. So weit will Gott, dass wir einmal kommen, des Sohnes Gottes gelangen. Und zum vollkommenen Manne, das heißt zum reifen Manne, individuell und somit zusammen, zum Maße der vollen Größe Christi. Wir sollen Christus ähnlich werden. Das ist ja Gottes Ziel in der Schöpfung gewesen. Und dieses Ziel wird wieder aufgegriffen in der Erlösung. Vergleichen Sie, die Stelle können Sie sich notieren, nicht jetzt aufschlagen, Kolosser 1, 13, 14, 15. Zum Maße der vollen Größe Christi, damit wir nicht mehr Unmündige seien, umhergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre. Da spricht Wilhelm Busch einmal von den Theologen, die sich wie die Kühe verhalten, ja. Da schreit eine Kuh, Mu, oh ja, da ist Gras, und schon gehen alle Kühe dorthin, ja. Mit einmal schreit eine Kuh, Mu, und jetzt gehen alle Kühe dorthin, ja. Und so wie die Kuh, Mu, schreit, so ist auch die Theologie, sagt er. Ja. Ein Verwandter von Bultmann sagte mir einmal, er war selbst Professor, Bultmann soll einmal gesagt haben, man muss nur etwas Neues und Auffallendes sagen, und dann ist man schon obendrauf. Ja. Dann kann man berühmt werden. Etwas Sonderbares, ja. Die Sonderrichtung wird in der Schrift verpönt. Wir müssen beim Alten bleiben. Das Wort Gottes, die Gemeinde Gottes darf nicht kreativ sein an dieser Stelle. Sie bleibt immer zitierende Gemeinde. Durch die Spielerei der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Eigentlich steht hier zu ersonnenem Irrtum, soviel ich weiß. Irrtum wird ersonnen, kreiert, geschaffen. Wahrheit wird erforscht und entdeckt. Ja. Das ist der Unterschied. will aber auch erforscht und entdeckt werden. Ja, das sind Verse, die uns ermutigen sollen. Und noch eine Stelle, bevor wir weitergehen. 1. Petrus 1, Verse 10 und 11. Nehmen wir Vers 10 hinzu, um den Zusammenhang mitzukriegen. Nach diesem Heil, dieser Rettung, suchten und forschten die Propheten, die von der euch widerfahrenen Gnade prophezeiten oder weissagten. Übrigens, ich merke, dass in christlichen Kreisen eine Schwierigkeit besteht auch in Verbindung mit diesen zwei Wörtern. Mir wurde einmal, an mich wurde die Bitte herangetragen, beziehungsweise vertretungsweise. Er wusste wohl nicht genau, ob das von der Gemeinde wirklich so gewünscht war, aber er hat vernommen, dass dieses eine Anfrage werden könnte an mich, einmal darüber zu sprechen, über den Unterschied zwischen Weissagen und Prophezeien. Nun, die Frage ist bald beantwortet. Es ist kein Unterschied. Der Unterschied ist, das heißt, es gibt einen Unterschied, aber er liegt nicht im Inhalt, sondern in der Herkunft der Wörter. Prophezeien ist ein Wort, das aus dem Griechischen kommt und wir sprechen das Deutsch aus. Ja. Prophetäer ist Prophetie. Und wir haben es einfach entlehnt. Es ist ein Lehnwort. Ja. Weissagen ist ein reines deutsches Wort. Aber es heißt Prophezeien. Ja. Wahrsagen ist natürlich was anderes. Ja. Wahrheitssagen ist noch etwas anderes. Also, damit man hier gewiss ist, Weissagen ist genau dasselbe. Übrigens, für meine eigene Übersetzung ist es für mich von Interesse, welches Wort besser wäre zu gebrauchen. Ich bin immer noch etwas unentschieden. Und wenn Sie mir da helfen könnten, welches jetzt besser am Platz wäre zu gebrauchen, Weissagen oder Prophezeien als Vokabel, um das griechische Wort zu übersetzen. Das heißt, welches wäre jetzt wird besser am Platz sein für eine Standardübersetzung, die man in der Gemeinde gebrauchen könnte. Also hier steht Weissagen bei Schlachter. Ich habe jetzt im Moment die Schlachterübersetzung vor mir. Nach dieser Rettung, hier steht allerdings Seligkeit, ich habe jetzt hier geändert. Nach diesem Heil, dieser Rettung suchten und forschten die Propheten, die von der euch widerfahrenen Gnade geweissagt bzw. prophezeit haben. Sie forschten, auf welche und welcherlei Zeit der Geist Christi in ihnen hindeute, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgende Herrlichkeit zuvor bezeugte. Hier ist ein Prophet, Jesaja, und ihm wird ein Wort gegeben, eine Prophetie, eine Weissagung, auf den Messias hin. Und er spricht sie aus, oder schreibt sie auf, oder beides. Er weiß wohl, was er sagt, aber er versteht nicht alles, was er sagt. Und jetzt sieht er es vor sich. Das hat Gott mir gegeben. Und ich bin mir gewiss, dies ist das Wort, das er mir gab. Das stimmt. Ich habe es genau aufgeschrieben. Aber was heißt das? Und jetzt fängt er an, seine eigene Bibel zu studieren, ja? Die er schreiben musste. Seinen eigenen Text fängt er an zu erforschen. Ja, sollten wir das dann nicht auch tun? Wenn der Prophet selbst das zu tun meinte tun zu müssen, dann wollen wir das auch tun. Nun, inzwischen ist Jesus gekommen und es ist etwas leichter, einige Stellen zu verstehen, aber wir haben noch eine ganze Menge zu erforschen, bis zum Lebensende. Also wollen wir es tun. Jetzt kommen wir zum nächsten Gedanken. Wir haben grundsätzlich uns gefragt, was sagt denn die Bibel überhaupt über das Forschen in der Schrift? Ich komme zu einem nächsten Gedanken, der eine Voraussetzung ist für erfolgreiches Bibelstudium, für ein Forschen in der Schrift. Das heißt, man sollte etwas wissen über das Wesen der Schrift. Man sollte etwas wissen über das Wesen der Schrift. Und hier werden wir etwas stehen bleiben. Wenn wir die Bibel erforschen wollen, sollten wir wissen, was für ein Buch wir dann eigentlich vor uns haben. Sonst können wir sehr schnell zu falschen Ergebnissen kommen. Vier Gedanken möchte ich hier besprechen. Ich kann sie jetzt schon geben und dann wollen wir sie einzeln für uns vornehmen. Das erste, zum Wesen der Bibel gehört, dass sie Gottes Wort ist, sein Reden. Zweitens, dieses Reden ist in die Sprache von Menschen gekleidet worden. Aber die Sprachen hat Gott gegeben, ja? Menschen sprechen sie, aber wir wissen aus 1. Mose, dass Gott die Sprache geschaffen hat. Deshalb sollte man nicht zu schnell in 1. Korinther 13 einen Unterschied machen zwischen Engelsprache und Menschensprache, ja? Wenn ich Vorlesungen gehalten habe, dann konnte manchmal ein Student vielleicht da an dieser Stelle etwas klügeln, ja, etwas. Sprache ist Sprache und hat seine Regeln, ob das Engelsprache ist oder Menschensprache, ja. Das heißt, sie ist feststellbar als Sprache, darum ging es, ja. Also, das Dritte, die Schrift ist als Offenbarung nach und nach entstanden, nicht plötzlich, auch nicht schon gar nicht vom Himmel gefallen. Und das hat seine Bedeutung für ihren Charakter. Und letztens, und das ist sehr wesentlich, die Schrift ist vornehmlich ein Heilsbuch, ein Buch, das von Rettung spricht. So, nehmen wir das Erste. Es gehört zum Wesen der Schrift, dass sie Gottes Wort ist. Das steht in 2. Timotheus 3, Vers 16. Die Schrift ist Gott gehaucht. 2. Timotheus 3, Vers 16 ist nicht ein Bericht darüber, was aus der Schrift geworden ist, sondern wie sie entstand, woher sie kam. Wenn wir die Vokabeln inspiriert oder eingegeben gebrauchen, denken wir normalerweise nicht an die eigentliche Bedeutung dieser zwei Wörter. Eingeben ist Deutsch, Inspiration ist Lateinisch, aber Deutsch ausgesprochen. Inspiriert ist ein Wort, das aus dem Lateinischen kommt und bedeutet eingeben. Was heißt inspirieren? Haben Sie schon einmal einen begeisterten Menschen gesehen? Oder man kann sagen von sich selbst, ich bin so begeistert darüber, ja? Das ist inspiriert. Eingegeben, von einem Geist beseelt. Nun, jetzt muss man nicht gleich an Belastung denken, sondern überwältigt, ja, von einem Gedanken, der Geist ist beseelt. Oder wir können sprechen von einem Dichter, einem Schriftsteller, der inspiriert, der eine Eingebung bekam und so weiter. Das können wir leicht tun, ohne etwas Verkehrtes zu sagen. Er bekommt eine Inspiration. Ja, man sagt von Goethe, wie er vorgehen würde, um sich selbst zu inspirieren oder anzuregen zum Schreiben, Gedanken zu bekommen. Ja. Was geschieht dort? Wir haben zuerst eine Person, die ist schon da. Dann kommt das Zweite hinzu, durch Inspiration. Etwas wird inspiriert, das heißt ingegeistert. Dein Geist oder ein Gedanke kommt hinein. Das ist die Bedeutung des Wortes. Eingebung heißt, ich bin schon da und ich bekomme einen Gedanken, er wird mir eingegeben gleichsam. Aber das ist nicht die Bedeutung des Wortes. Für uns, wenn wir diese Wörter gebrauchen, entweder inspirieren oder eingeben, wenn wir 2. Timotheus 3, Vers 16 lesen, das hat seinen Nachteil. Denn So entsteht die sogenannte Kanaansprache. Sie wissen, was das heißt, ja? Die Sondersprache der Christen. Und somit richten wir gleichsam eine Mauer nach und nach auf, die uns in unserer Sprechweise trennt von den anderen. Nun gibt es Wörter, die uns trennen von selbst, das ist klar. Wilhelm Busch hat auch darauf hingewiesen. Da sprechen die Sportler von ihrem Goal und so weiter. Ja, was ist das? Ja, sagt der Sportler oder der Journalist, da muss man sich dafür interessieren und dann versteht man auch die Sprache. Aha, sagt Busch, ja. Aha, man muss sich dafür interessieren. Und dann versteht man auch die biblischen Wörter. Ja. Die Bibel hat ihr eigenes Vokabular und das trennt zum Teil. Wir müssen es dann auslegen, ja. Aber das dürfen wir nicht unnötigerweise erzwingen, dass wir eine Mauer aufbauen. Wenn die Wörter gemeinsam gebraucht werden können, wie Bevollmächtigung oder jetzt eingeben und so weiter, dann sollten wir Wörter gebrauchen, die in der Bedeutung, die sie im Allgemeinen haben. Und wenn jetzt jemand von der Welt zu 2. Timotheus 3, Vers 16 kommt und sagt, die Schrift ist eingegeben, welchen Eindruck bekommt er? Er bekommt diesen Eindruck. Zuerst gab es Schrift, etwas Geschriebenes. Irgendjemand hatte das geschrieben. Und dann wurde es mit Geist versehen. Und so war es jetzt Wort Gottes. Aber das ist nicht, was Sie und ich meinen, nicht wahr? Deshalb sollten wir ein anderes Wort gebrauchen. Nämlich eine genauere Übersetzung des Wortes im Griechischen. Und denn im Griechischen steht nicht inspiriert. Das heißt, die griechische Vokabel dafür. Nicht eingeben. Nicht einmal gegeben. Man behilft sich manchmal damit. Sondern wir haben an dieser Stelle ein Wort zu gebrauchen, das in der deutschen Sprache ungewöhnlich ist, aber ganz deutlich ist. Gott gehaucht. Es ist ungewöhnlich. Man kann sich aber daran gewöhnen, denn es ist sehr leicht zu verstehen. Gott hat es gehaucht. Von Gott gehaucht. Was ist Sprechen? Sprechen ist eine Art Hauchen. Der Hauch geht über Stimmbänder, sodass ein Ton entsteht, Tonwellen entstehen. Und sie kommen an unser Ohr und wir vernehmen Vokabeln. Und somit werden Gedanken übertragen über die Luft. Ja. Die Schrift, sagt Paulus, entstand so. Nicht erst war schon etwas geschrieben, sondern Gott dachte zuerst und Gott sprach und Mensch schrieb. Ja, so. Gott dachte, denn Logos, das griechische Wort für Wort, heißt Gedachtes zum Ausdruck gebracht. Gedachtes. Also Gott denkt, Gott spricht, der Mensch schreibt. Manchmal spricht Gott zum Menschen, manchmal spricht Gott im Menschen. Das ist verschieden. Aber Gott spricht, Gott haucht. Und so entsteht Schrift. So ist sie entstanden. Deshalb ist sie ganz Gottes Wort. Alles. Alles. Ich will jetzt nicht in die Einzelheiten gehen. Es gibt noch Fragen an dieser Stelle. Wie ist es denn mit dem und mit dem? Das wollen wir jetzt liegen lassen. Ich wollte nur zwecks Auslegungsfragen, zwecks Forschen der Schrift, darauf hinweisen, dass die Schrift im Wesen, in ihrem Wesen, ein anderes Buch ist als andere Bücher. In einem gewissen Sinne ist sie wie andere Bücher. In einem gewissen Sinne ist sie anders. Und dort, wo sie anders ist, dort sagen wir, sie ist Gottes Wort. Sie ist im Wesen das Sprechen eines anderen als nur eines Menschen hier auf diesem Planeten. Und das bringt einiges mit sich. Zum Beispiel, wenn ich die Bibel lese, dann ist mir da manches unverständlich. Ich lese zum Beispiel von einem Senfkorn. Es ist das Kleinste. Ja, da sagt ein Professor an einer amerikanischen theologischen Hochschule, aber es ist nicht das Kleinste. Es gibt noch kleinere Körner. So, Das stimmt, das stimmt. Ja, wie werden wir jetzt fertig damit? Das ist Gottes Wort. Ja. Daran scheiterte sein Glaube an das Wort Gottes. Und er war der Sohn eines sehr berühmten Evangelisten. Und der Vater war so bemüht, dass sein Sohn sein Anliegen fortsetze. Und er kam nach Europa, der Sohn studierte hier und scheiterte. Wurde einer der neuen Evangelikalen, das heißt, die zwar behaupteten, bibeltreu zu sein, aber hier und da doch Abstriche machten am Wort Gottes. Und dies war eine Stelle, das haben mir Männer erzählt, die ihn gekannt haben, die noch ein Gespräch wiedergeben konnten zwischen ihm und einem anderen. Aber das Senfkörnchen ist nicht das Kleinste. Ja, jetzt kann uns Information aus der Zeit aus jener Welt helfen. Es steht nirgendwo in der Bibel. Aber wenn wir erfahren, in welcher Zeit und Welt Jesus lebt, übrigens braucht es das gar nicht so notwendigerweise, aber wenn das kann uns helfen, ja, dann können wir es so auffassen, es ist, jetzt sollte ich doch, damit ich nicht missverstanden werde, etwas zurücktreten und etwas weiter ausholen. Das Wort alles, von allen Körnern heißt, ja, das kleinste von allen Körnern. Dieses Wort alles muss mit Vorsicht gebraucht werden oder gelesen werden in der Bibel. Genauso wie wir das mit Vorsicht gebrauchen, sollten wir wenigstens in der Alltagssprache. Wenn die Mutter am Frühstückstisch oder bei irgendeiner Mahlzeit das Kind will jetzt fort zum Spielen oder etwas, dann fragt die Mutter, wenn es noch eine Mutter ist, die es auf gute Erziehung bedacht ist, fragt sie, hast du auch alles aufgegessen? Ja. Was meint sie? Genau, und ohne Mutter. Das ist klar, ja? Das heißt, das Wort alles hat immer, oder soll ich sagen, fast immer, einen Rahmen. Es ist wie ein Bild, das hat einen Rahmen. Und es bezieht sich auf ein bestimmtes Feld von Information. Und dieses Wort, alles bei diesen Körnern, hat ein bestimmtes Feld. Die Körner, von denen die Hörer wissen. Ja? Er spricht zu seinen Hörern in einer Sprache, die sie verstehen. Und in ihrer Erfahrung, in ihrem Bereich, alle Körner, die sie kannten, von allen Körnern war das Senfkörnchen das Kleinste. Ja, das stimmt auch. Ja.
Und darum muss man das von der Art sehen, das ist das Kleinste, das so groß werden kann.
Nun, ich glaube, es war zunächst überhaupt das Kleinste. Aber Jesus will das betonen. Schaut einmal, dieses Kleinste unter den Körnern, das wir kennen, ja? Dieses eine Kleine, gerade dieses Kleinste, bringt es zu einem Baum, der so groß ist, ja? Und so ist es auch mit dem Evangelium. Also das ist ein Beispiel davon, dass der Blick in die Umwelt, in das Umfeld des biblischen Textes uns helfen kann. Ein anderes Beispiel. Jesus spricht zu Petrus zuerst in Matthäus 16 und dann in Kapitel 18 zu den anderen Jüngern, eben zu allen Jüngern, von einem Binden und Lösen. Und das ist eine schwierige Stelle für die Ausleger. Der eine will das so auffassen, der andere so, eine sehr bekannte, nicht überall vertreten, aber eine sehr bekannte Auffassung ist die, dass es sich um Menschen handelt, die gefehlt haben. So weiter. Aber hier kann uns helfen, Information aus dem Umfeld dieses Textes, aus der Umwelt Jesu in jener Zeit. Wir wissen, dass Jesus nicht gerade gestern in Israel lebte, ja, sondern vor einigen hunderttausend Jahren. Nicht hunderttausend, vor hunderten oder vor einigen tausenden von Jahren. Fast 2000. Wir wissen, dass es dann war, wir wissen, dass es in Israel war. Wir wissen, dass die Zeiten damals anders waren. Deshalb haben wir Mühe, offenbar oft die Schrift zu verstehen, weil sie aus einer anderen Zeit kommt. Das ist allgemeine Kenntnis. Und deshalb fragen wir uns manchmal, gibt es jemanden, der etwas über jene Zeit und Gegend und Welt kennt? Ja? Und glücklicherweise sind wir heute imstande, einiges darüber zu erfahren. Mit der Zeit hat man vieles gesammelt aus jener Zeit. Es sind noch Schriften von Juden geschrieben, die man lesen kann, aus denen man erfahren kann, wie es in jener Zeit war. Zum Beispiel der Talmud, Aufzeichnung von jüdischem Denken aus der Zeit sogar vor Christus, sodass wir da eine große Hilfe haben. Und so erfahren wir, dass man in Israel unter den Lehrern zwei Paaren von Begriffen hatte, die gern gebraucht wurden. Das eine Mal sprach man von Sachen und das andere Mal sprach man von Personen. Und wenn man von Dingen sprach, beziehungsweise von Wahrheiten, von Sachverhalten, dann gebrauchte man, im Hebräischen natürlich, die Wörter, die wir mit binden und lösen übersetzen. Jetzt muss man vorsichtig sein, diese zwei nicht zu trennen, damit man diesen Text nicht überträgt auf oder in parallel nimmt mit einem anderen Text, wo nur lösen gebraucht wird. Nein, binden, Entschuldigung. Da kommt jemand und bindet, ein starker Mann kommt und bindet den Feind, den Dämon, ja. Dieser Text, nur weil hier auch binden steht, darf nicht mit dem verquickt werden, ja. Denn hier stehen diese zwei zusammen und sie sind ein Paar. Sie dürfen hier nicht getrennt werden. Und sie beziehen sich auch nicht auf Personen, die gebunden oder befreit werden, sondern sie beziehen sich auf Sachverhalte. Es war nämlich so, wenn in Israel jemand, ein einfacher Israelit, der nun vor einem Problem stand und sich fragte, ja, was ist jetzt meine Pflicht vor Gott? Ja, dann konnte er zum Lehrer in Israel gehen, sie hießen ja Rabbiner, und dann fragte er, was sagen Sie denn, bin ich hier verpflichtet, so und so mich zu verhalten, oder kann ich hier frei sein, meinen Weg zu entscheiden und so zu handeln? Und dann konnte der Rabbiner ihm Antwort geben. Vielleicht musste er erst forschen, wenn es eine schwierige Sache war, aber dann kam er mit der Antwort. Und es gab zwei oder drei Quellen, manchmal zwei, manchmal drei Quellen, die ihm zur Verfügung standen. Die erste Quelle war die Heilige Schrift. Und wenn er sich auf diese berief, dann sagte er, du bist gebunden oder gelöst, denn es ist geschrieben. Oder wir sagen heute, es steht geschrieben. Die zweite Quelle waren die Ausleger der Heiligen Schrift, die Lehrer, die die Schrift besprochen hatten. Und dann konnte der Lehrer sagen, so und so, Lehrer so und so hat die Schrift so ausgelegt. Und dann sagte er, wir haben gelesen oder gehört, Rabbi so und so hat gesagt. Jesus kann diese Formulierung auch gebrauchen in dem Bergpredigt. Ja? Die zwei müssen unterschieden werden. Ja? Das eine ist der Mensch, der die Schrift kommentiert. Das andere ist die Schrift selbst, die Gott veranlasst hat zu sprechen. Die dritte Quelle war der Ausleger der Ausleger. Ja? Manchmal waren die Ausleger so kompliziert, dass es dann auch Ausleger brauchte, um die Ausleger, die ersten Ausleger zu besprechen. Und dann konnte der Lehrer sagen, also der und der hat gesagt, das was der und der sagte über die Schrift, das war dies und das. Und dann war das Ergebnis, du bist gebunden, verpflichtet, so und so zu handeln. Oder du bist entbunden, du Du bist frei, ja, gelöst, also entbunden, der Pflicht entbunden. Es ging also um eine Sache. Natürlich war eine Person da involviert, aber nicht er war gebunden, sondern er wollte wissen, bin ich hier verpflichtet vom Wort Gottes her? Was sagt die Schrift? Nun sagt Jesus zu Petrus und den anderen Jüngern, ihr werdet verpflichten. Ihr werdet wie die alttestamentlichen Propheten Wort Gottes geben. Und das wird das sein, was im Himmel verpflichtend ist oder entbindend ist. Das heißt, was die Apostel Johannes und Matthäus uns gegeben haben, ist genau das, was der Himmel sprach. Und das verpflichtet uns heute oder entbindet uns, dient zu unserer Befreiung, ja? Und wenn wir jetzt binden und lösen, die wir nicht Gottes Wort geschrieben haben, dann tun wir, wie der Lehrer, wir sagen, also die Schrift sagt so und so, ja? Und dann sagen wir, die Schrift entbindet dich oder die Schrift verpflichtet dich. Ja. Und so helfen wir einander, den Weg der Schrift zu gehen. Das ist ein Beispiel, wie außerbiblische Information uns helfen kann, einen biblischen Text zu verstehen. Und jetzt kommt eine Gefahr. Und die ist besonders bei den Gelehrten gegeben. Wenn sie nicht vorsichtig sind, können sie entgleisen. Auch die Besten, gerade die Besten, weil sie sich manchmal verwickeln da. Die Gefahr besteht, ich muss es vielleicht anders sagen, wir nennen die Bibel, das ist manchen von Ihnen vielleicht bekannt, aber einigen ist das Wort vielleicht nicht bekannt, die Bibel, sagen wir, ist unser Kanon. Von einer Kanone, haben Sie gehört, ja? Eine Kanone ist ein Rohr, das einer Kugel die Richtung gibt. Das heißt, das Rohr ist das Maß für die Kugel. Es schreibt vor, in welche Richtung die Kugel zu fliegen hat. Es ist ein Kanon. Kanon ist ein Fremdwort, das Maßstab bedeutet. So ist auch ein Lineal, ein Kanon, ein Maßstab. So ist die Bibel. Und dieses Wort gebraucht man in gelehrten Kreisen. Man sagt, die Schrift ist unser Kanon, unser Maßstab. Und deshalb spricht man von kanonischen Büchern. Das heißt, welche Bücher gehören denn zu diesem Kanon, diesem Maßstab? Welche Bücher sind für uns maßgeblich, Maßstab? Ja? Und inzwischen ist klar, wir haben 66 Bücher, ja? Die für uns Maßstab, kanonisch sind, Kanon sind. Jetzt besteht die Gefahr, dass wir einen Kanon für den Kanon haben. Wir müssen vorsichtig sein, wenn wir außerbiblische Informationen herbeiziehen, dass diese uns nicht zu Wort Gottes werden, wodurch das Wort Gottes jetzt, wovon das Wort Gottes abhängig ist. Sie können uns helfen, aber wir müssen immer wissen, das ist nicht letzter Kanon. Die Bibel bleibt es und manchmal muss die Bibel wieder diese sogenannten Hilfen korrigieren, zurückkorrigieren. Ja? Das gibt es auch. So muss man vorsichtig sein im Umgang mit außerbiblischer Information. Sie kann uns helfen, aber wenn wir jetzt zu stark uns darauf verlassen, dann sollten wir uns daran erinnern, die Bibel selbst hat mehr Antworten, als wir manchmal denken. Wir dürfen ruhig noch weiterlesen. Irgendwo ist möglicherweise doch eine Antwort, sodass ich nicht ganz angewiesen bin auf noch mehr Information. Andererseits sollten wir nicht denken, dass wir nicht Hilfe bekommen könnten von solchen Schriften. Also, das war ein Hinweis in Bezug auf die Bibel als Gottes Wort. Ich denke, hier können wir für heute einen Strich ziehen. Und so Gott will, dann Fortsetzung machen morgen.